Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, im und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Am 21.03. war der Welt-Down-Syndrom-Tag, der weltweit auf das Leben von Menschen mit Trisomie 21 aufmerksam macht und für mehr Verständnis, Teilhabe und Inklusion steht. Mir ist der Tag in den letzten Jahren immer öfter aufgefallen wegen der vielen unterschiedlichen Socken, die an diesem Tag getragen werden und in den sozialen Medien immer sichtbarer werden. Aber das Wichtigste sind doch immer die Menschen, die hinter diesem Thema stehen. Eben die Menschen, die ihren Alltag mit Trisomie 21 leben und ihre Familien. Deshalb habe ich heute Tobias und seine Mutter Marie-Therese eingeladen, um über eben dieses Leben mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen, Tobias und Marie-Therese.
Ja, hallo. Ich bin Marie-Therese, 56 Jahre alt und freue mich auf diesen Podcast.
Ja, ich bin Tobias, bin 26 Jahre alt.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Tobias, wir fangen mit dir einfach mal an. Was bedeutet es für dich, mit Trisomie 21 zu leben? Machst du dir da überhaupt Gedanken drüber oder ist das einfach so?
Also zu leben fällt mir da auf jeden Fall leicht. Manche Einschränkungen gibt es. Ja, sonst kann ich damit gut leben.
Super. Was machst du in deiner Freizeit ganz besonders gerne?
Ja, bin engagiert auch in der Politik. Da mache ich auch gerne in der Freizeit. Mhm. Dann bin ich noch Mitglied in der Landjugend. Da mache ich auch sehr gerne.
Also bist du auch viel unterwegs in deiner Freizeit? Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Immer mit dabei. Man trifft dich auf vielen Partys hier in der Umgebung. Wir wohnen in der Nachbarschaft und das ist mal schön, wenn du dabei bist. Genau. Marie-Therese, wann habt ihr erfahren, dass Tobias Trisomie 21 hat?
Also ich habe erfahren, dass Tobias Trisomie 21 hat, nachdem ich vom Kaiserschnitt nach dem Zunähen mit meinem Bett in den Aufwachraum zu meinem Mann geschoben worden bin. Und der Tobias lag da bei Franz auf dem Bauch und an dem Gesicht von Franz konnte ich erkennen, ja, wie soll man sagen, dass etwas nicht stimmte, habe ich damals gesagt, da stimmt was nicht, aber dass etwas anders war als erwartet.
Also hattet ihr im Vorfeld vor der Geburt da überhaupt keine Ahnung, keine Informationen drüber, dass das so sein könnte?
Nein, Tobias ist unser Ältester von 4 Kindern und wir haben uns keinerlei Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn es ein behindertes Kind ist oder auch keine vorherigen Untersuchungen gemacht. Da ich im Alter von 30 auch nicht zu der Risikogruppe gehörte, wurde ich auch nicht drauf angesprochen und ja, es war einfach vorher überhaupt gar kein Thema.
Mhm. Und wie waren dann so eure ersten Reaktionen darauf?
Also zuerst mal ist natürlich ein großes Loch, wo man hineinfällt. Man denkt, das Leben nimmt einen ganz anderen Lauf und wo geht das Leben jetzt hin? Das kann doch wohl nicht gehen und wie geht's überhaupt weiter? Also es ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen und auch eine Traurigkeit.
Mhm.
Und auch Trauer, die man, ich würde sagen, heute, wo es ganz wichtig ist, dass man diese Trauer durchlebt, um dann wieder Kraft zu schöpfen für das, was kommt.
Gab es da Unterstützung im Umfeld, schon in der Klinik vielleicht oder später irgendwie zu Hause im sozialen Umfeld? Hattet ihr da irgendwelche Unterstützung oder musstet ihr euch da erstmal ganz alleine mit zurechtfinden?
Also das ist, wie ich von anderen Familien auch gehört habe, ganz, ganz unterschiedlich. Wir hatten ein Riesenglück. Wir haben in Datteln im St. Vinzenz Krankenhaus entbunden und sind dort super aufgefangen worden damals. Mhm. Der Vorteil war auch ein bisschen, das Krankenhaus wusste schon, dass Tobias Trisomie 21 hat. Die waren durch das Ultraschall, was 2 Tage vorher war, sind die aufmerksam geworden und haben daher auch viele Chefärzte und Chefschwestern bei dem Kaiserschnitt dabei gehabt. Und die waren schon darauf gewappnet und haben uns dann das auch also sehr sanft beigebracht, sag ich jetzt mal so, direkt dort in dem Aufwachraum. Wir hatten, also ich hatte ein Einzelzimmer, was damals auch nicht üblich war. Ich konnte Tobias den ganzen Tag und Nacht bei mir auf dem Zimmer haben, wenn ich wollte. Das war damals auch noch nicht üblich in Datteln Krankenhaus, was heute ja auch selbstverständlich ist. Aber das waren alles Sachen, die wir dazu bekommen haben, sag ich jetzt mal. Ne?
Ja, dann war der Anfang also erstmal anders als gedacht. Und du hast so schön gesagt, die Trauer auch zulassen, um dann Kraft und Zuversicht für das zu schöpfen, was kommt. Und in den 26 Jahren, die dann gefolgt sind, ist ja auch ganz schön viel gekommen. Wie war denn der Weg in Kindergarten und Schule in einer Zeit, in der Inklusion noch nicht so ein großes Thema war in der Gesellschaft?
Ja, Kindergarten und Schule. Also Tobias ist in den heilpädagogischen Kindergarten hier in Lüdinghausen gegangen. Das war uns wichtig, weil wir ihn gerne selber auch hinbringen wollten und abholen wollten. Und nach den 3 Jahren Kindergarten war dann die große Überlegung, auf welche Schule geht er. Wir konnten uns gut inklusiv in Lüdinghausen auf der Grundschule vorstellen, aber er war oft krank und da hatten wir Sorge, dass er das dann nicht schafft. Dann ist er auf die Förderschule, auf die Maximilian-Kolbe-Schule nach Neukirchen gegangen. Dort hat er 2 verschiedene Klassenstile durchlebt, normal, also alle im gleichen Alter. Und dann gab es ein Projekt über Familienklassen, wo verschiedene Schüler in einer Klasse waren mit verschiedenem Alter. Und das hat ihm auch sehr gut gefallen, hat er sehr viel gelernt. Und danach sollte es wieder in die andere Schulart gehen, weil die Familienklasse nicht weitergeführt wurde. Und da war irgendwie so nicht mehr so ein Feuer in Tobias. Und da haben wir gesagt, was muss anders werden, dass er wieder mehr Freude hat. Und er wollte immer gerne mit seiner Schwester zusammen auch den Schulbus besuchen und nach Lüdinghausen zur Schule. Dann haben wir ganz offen gefragt, auf der Hauptschule hat er 14 Tage hospitiert. Das hat ihm super gefallen, auch damals mit Inklusionshelfer, den wir uns privat organisiert hatten. Aber es war keiner dafür. Also die Hauptschule war nicht so richtig dafür. Die Förderschule hat es abgelehnt. Von denen hätten wir auch das Okay haben müssen. Und das Schulamt war zum guten Schluss nach vielen Briefen und Telefonaten diejenigen, die gesagt haben, okay, ihr dürft es ein halbes Jahr ausprobieren.
Also es war noch nicht so selbstverständlich, wie es heute vielleicht ist, dass man das ermöglicht, diesen Weg in der Regelschule. Ihr musstet euch den schon erkämpfen.
Ja, wir mussten uns den insofern erkämpfen, dass wir den Eindruck hatten, dass Tobias das schafft und auch Lust daran hat und alle anderen es ihm aber nicht zugetraut haben. Und da haben wir dann auch immer wieder festgestellt, dass er zu Hause hier bei uns auf dem Hof einfach auch anders und noch lebendiger ist als in der Schule, wo er sich, also in der Förderschule, wo er so mitläuft. Ja, und dann hatte er das halbe Jahr Erlaubnis und nach 3 Monaten hatten wir dann aber schon das Okay, ja, Tobias darf bleiben. Dann hat er die Hauptschule bis zur Klasse 10 besucht, hat keinen Schulabschluss gehabt, also keinen Hauptschulabschluss, sondern ein Abgangszeugnis, ein Beurteilungszeugnis. Und dann war er aber noch schulpflichtig und musste danach ja noch weiter zur Schule, aber eine Berufsschule kam damals ja nicht in Frage, wie das anders bei Ausbildungen ist. Also war es wieder so, dass er nach Neukirchen zurück musste, zur Förderschule. Und dort jetzt wieder die ganze Woche konnten wir uns nicht vorstellen. Und da kommt dann schon der landwirtschaftliche Betrieb ins Spiel. Und dann ist er einen Tag nach Neukirchen gegangen und 4 Tage auf den landwirtschaftlichen Betrieb. Und das war dann 1 Jahr lang. Und dann danach konnte er dann auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb bleiben, aber 5 Tage arbeiten konnte er sich jetzt auch nicht vorstellen, weil es einfach dann auch zu anstrengend ist und er auch gerne zur Schule ging. Und dann haben wir ganz offen an der Berufsschule in Münster gefragt und ob er dort hospitieren kann.
Mhm.
Und dann ist er auf die landwirtschaftliche Berufsschule nach Münster gegangen, einen Tag, und hat da dann den Unterricht erst auch dort ganz normal in der 30er Klasse mitbesucht. Und dann hat die Schule die Ausbildung, berufliche Ausbildung auch mit angeboten zu Landwirtschaftsfachwerker. Das sind vereinfachte Ausbildungen für Landwirtschaft, gibt es die, für Pferdewirte, für Gärtner. Und so ist er dann zu der Ausbildung zum Landwirtschaftsfachwerker geworden. Und das Interessante da ist auch, dass die Lehrer uns davon überzeugen mussten, dass Tobias das schafft. Also das hätten wir uns damals überhaupt gar nicht vorstellen können erst. Und hat ja auch ein Jahr gedauert, bis wir uns das dann vorstellen konnten. Und dann haben wir ihn zur Ausbildung angemeldet.
Ja, aber das ist ja wirklich ein spannender Lebensweg, der mit Unterstützung von euch, aber auch Unterstützung von anderen wirklich gut geklappt hat.
Ja, auf alle Fälle.
Tobias, kannst du dich noch an deine Kindergarten- und Schulzeit erinnern und wie war das für dich?
Ja, erstmal, also, da war schon eine Umstellung vom Kindergarten auf Schule, das Jahr. Aber das ist mir ziemlich leicht gefallen.
Bist du gerne zur Schule gegangen?
Also in der ersten Zeit ging es im weiteren Verlauf immer das leichter gefahren.
Dann später ist es dir leichter gefallen. Ja. Und jetzt arbeitest du als landwirtschaftlicher Helfer auf einem Schweinebetrieb und du lebst auch zu Hause auf einem Hof. War dir immer schon klar, dass du in der Landwirtschaft arbeiten möchtest?
Also mir war schon bewusst, dass ich in der Landwirtschaft bleiben wollte. Alleine, weil ich auch flexibel arbeiten wollte. Da ist meist in der Landwirtschaft möglich. Ja, ich arbeite auch gerne in der Landwirtschaft.
Mhm. Was macht dir bei der Arbeit am meisten Spaß? Die Arbeit draußen oder die Arbeit mit den Tieren?
Also am meisten Spaß macht mir das Arbeiten mit Tieren.
Ja. Was da genau? Dass die einfach deine Hilfe angewiesen sind?
Also ich hatte schon mehrmals gefragt, wie sie zufrieden mit mir sind. Und also da sie sind mit mir sehr zufrieden. Dann merkt man auch, dass auch Arbeiten nicht ganz fertig werden. Also.
Aber sie gehen dann darauf ein und sind mit dir total zufrieden mit dir. Ja, das ist doch super. Und du hast vorhin auch schon erzählt, dass du politisch sehr engagiert bist. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie bist du in die Politik gekommen?
Also der ausschlaggebende Punkt, da ich in der Politik da ich hingekommen bin, war der Skandal von der Schulze Fücking. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass weniger aus den Landwirtschaft heraus in der Politik gehen. Und ich wollte mit dem Eintritt in der Politik ein Zeichen setzen, dass die Landwirte auch Gehör finden.
Ja, das ist ein guter Ansatz, finde ich, weil die Landwirtschaft ist in vielen Dingen noch zu wenig vertreten in der Politik, ne? Das ist ein guter Ansatz. Jetzt habe ich im Vorgespräch auch schon herausgefunden, dass du letztes Jahr im Dezember im Landtag in Düsseldorf warst mit deiner Familie. Und du bist vom Sozialverband VDK zusammen mit anderen Preisträgern und anderen Preisträgerinnen als Vorbild für berufliche Teilhabe geehrt worden. Wie war der Tag für dich? Das ist ja eine tolle Anerkennung.
Ja, also der Tag selber, also habe ich mich auf jeden Fall gefreut, da ich ausgezeichnet werde. Mhm. Also das macht mich auf jeden Fall auch stolz. Der Preis ist auf jeden Fall eine große Anerkennung.
Das ist ja auch schon ein großes Erlebnis, so ein Tag im Landtag in Düsseldorf, ne?
Ja, also da ein Teil wusste ich schon, weil ich schon mal im Landtag war. Aber extra für eine Preisverleihung im Landtag hat mich auf jeden Fall richtig gefreut.
Ja, da kann man auch richtig stolz drauf sein, ne? Das ist eine tolle Anerkennung.
Das war ein großes Kino.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Da waren auch bestimmt viele, die anderen Familien von den anderen Preisträgern und die Preisträger selber, ist ein toller Austausch wahrscheinlich, ne?
Ja, das auch. Aber es war selber natürlich auch sehr, sehr emotional von jedem. Also 8 Personen sind da ja ausgezeichnet worden und schon beeindruckend, was man mit Behinderung alles erreichen kann. Das ist schon, finde ich, bekommt man in der Öffentlichkeit gar nicht mit. Und das ist das, was ich mir auch total wünschen würde, dass viel mehr von Menschen mit Behinderung allgemein in den Alltag eingetragen wird. Und auch, sag ich mal, in Lüdinghausen, in einzelnen Orten. Ich finde, man bekommt noch wenig mit.
Ja, das ist im Vorgespräch auch, als ich mit meinem Mann nochmal gesprochen habe, dass wir jetzt heute den Podcast aufnehmen, dass es einfach was ist, was nicht so selbstverständlich ist, wie es sein sollte, dass man einfach von den Menschen mit besonderen Herausforderungen einfach das mitkriegt, was sie auch leisten. Genau das, was du gerade gesagt hast, mit dem, was durch den Preis ja anerkannt wird. Ja. Und einfach zu sehen, dass auch Tobias seinen Weg geht, dass du deinen Weg gehst und dass als Familie dieser Weg gegangen wird. Und was hat dir bei diesem Weg am meisten geholfen? Austausch mit anderen Familien, die betroffen sind, auch Informationen, die es vielleicht von Beratungsstellen gibt. Was hat dir da im Umgang, eben diesen Weg im Leben zu gehen, was hat dir da am meisten geholfen?
Also in Vorüberlegung zu dem Podcast habe ich auch überlegt, was waren so Punkte, und da bin ich auf 2 wesentliche oder ich sag mal 3 wesentliche Punkte gekommen. Einmal ist es unser Lebensmotto, das Lebensmotto von meinem Mann und mir: für das vergangene Danke, für das kommende Jahr. Das ist so, was einem die Kraft dafür gibt auch. Mhm. Und das Zweite war eine besondere Gegebenheit auch, wo man hat so beim ersten Kind auch den Gedanken, man ebnet so zum Teil den Weg des Kindes und man versucht hinzubekommen, wo das Kind den Weg geht. Und dann stand ein Bekannter von uns vor der Haustür und hat dann gefragt, ob Tobias Kerze tragen könnte bei ihm auf der Hochzeit. Und da war Tobias 6 Jahre. Und das war irgendwie so ein berührender Moment, wo wir auch gesagt haben, wir haben es gar nicht immer zu sagen, wo der Weg hingeht. Andere sehen auch Möglichkeiten, wo Tobias hingehen kann. Und diesen Blickwinkel also offen zu haben, dass man sowohl eine Idee hat, was die Person machen kann, als auch die Person hat Ideen, was man machen kann. Aber auch Lehrer haben Ideen oder der Ausbildungsleiter oder eben aus dem Freundeskreis haben Ideen, was Tobias doch machen könnte. Und dafür offen zu sein und das zu unterstützen und zu begleiten.
Und anzunehmen und zu gucken, wo sind die Möglichkeiten auf diesem Weg. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Einfach, das ist ja bei allen Kindern, glaube ich, so, ne, dass man immer so denkt, man hat so ein Bild im Kopf, was könnte gehen und was nicht. Da machen die ja manchmal selber einen Strich durch die Rechnung.
Genau.
Die aber auch dieses Offen, das finde ich einen schönen Gedanken, was du gesagt hast, das ist offen zu sein, was auch andere Leute sehen und auch Lehrer und andere Nachbarn, ne, begleitende Familien oder Freunde, da einfach das da offen zu sein und mitzudenken in die Richtung. Ne? Was ich mich noch gefragt habe, wie hat sich die Erfahrung jetzt, ihr habt gesagt, Tobias ist euer erstes Kind und wie hat sich das auf die anderen Schwangerschaften ausgewirkt? Ich weiß ja jetzt, dass ihr schon noch mehrere Kinder habt.
Ja.
Wie hat sich das auf die anderen Schwangerschaften ausgewirkt, gerade auch im Hinblick so auf diese ganze Thematik pränatale Diagnostiken? Habt ihr da, seid ihr dann da anders vorgegangen als in der ersten Schwangerschaft? Wie ist das gewesen?
Ja, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, keinerlei vorherige Diagnostiken zu machen und haben das auch bei der Frauenärztin in den Unterlagen vermerken lassen.
Mhm.
Und wir hatten jetzt durch Tobias hatten wir quasi den Freifahrtschein für alle Untersuchungen und auch eigentlich sollten alle Berichte zu uns kommen. Aber das haben wir ganz bewusst nicht gemacht. Dann war es so, dass bei dem dritten Kind wir in einer Untersuchung waren, in einer Ultraschalluntersuchung, wo die Nackenfalte auffällig war. Und diese Untersuchung hat eine stellvertretende Frauenärztin gemacht und die musste uns das jetzt sagen. Und sonst hätten wir sie verklagen können, ja, nach deutschem Recht, wenn sie uns das nicht gesagt hätte. Und da war dann auch der Verdacht. Und dann kommt man wieder in ein anderes Boot, sag ich mal, ne? Mhm. Also da war der Verdacht auf Trisomie 21 oder offener Rücken. Und da war dann so die Frage, was machen wir jetzt? Halten wir das aus?
Mhm.
Kann das gehen? Und welche pränatale Diagnostik ist dann für uns noch der Fall?
Mhm.
Und dann haben wir uns für eine Fruchtwasseruntersuchung entschieden, was auch so eine schwere Entscheidung war, da ich schon mehrere Fehlgeburten nach Tobias hatte, zwischen Tobias und Simone und zwischen Simone und dem Dritten.
Mhm.
Und dann war die Frage, geht das und ist es automatisch schon eine Entscheidung gegen das Kind, wenn man die Fruchtwasseruntersuchung macht? Und das klar zu bekommen, dass das nicht der Fall ist, also immer Step by Step, jede Entscheidung ist ganz individuell und jede Entscheidung wird einzeln zu dem Zeitpunkt getroffen.
Mhm.
Und wenn man dann das Ergebnis hat, kommt wieder ein anderer Standpunkt und wieder eine andere Überlegung. Das hat ein negatives Ergebnis gegeben, sodass dort keinerlei Behinderungen waren oder vorliegen. Und ja, und aber auch selbst beim vierten haben wir dann keinerlei Pränataldiagnostik gemacht.
Also war das bei dem dritten Kind eigentlich eher so ein Zufall, weil es eine andere Ärztin war, die dann euch dazu, ja, gezwungen will ich jetzt nicht sagen, aber überredet hat oder eben gesagt hat, das könnt ihr jetzt machen, sonst sind die und die Konsequenzen auch für die Ärztin oder so.
Ja, genau.
Okay. Und es ist ja dann bei den anderen auch alles ganz normal verlaufen.
Ja.
Dann so, ne?
Ja.
Genau, ja. Jetzt will ich nochmal zurückkommen auf den Welt-Down-Syndrom-Tag. Wenn unser Podcast erscheint, ist der schon gewesen.
Ja.
den gab es noch nicht, als Tobias geboren wurde. Den Tag habe ich so ein bisschen recherchiert. Den gibt es, glaube ich, erst seit 2006 und offiziell von der UN anerkannt seit 2012, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das würde ich euch jetzt gerne beide fragen. Hat dieser Tag, Tobias, hat der eine besondere Bedeutung für dich?
Also der Welt-Down-Syndrom-Tag für die Anerkennung von Menschen mit einer Beeinträchtigung ist es auf jeden Fall gut. Also konkret auf mich hat das halt keine Auswirkung, aber für die Anerkennung eine sehr große.
Mhm. Ja. Siehst du das ähnlich, Marie-Therese?
Also für mich hatte er, oder für uns, glaube ich, hatte er wesentlich mehr Bedeutung, als man noch jünger war, als die Kinder jünger war, als man mit den Kindern Aktionen gemacht hat, sich mit Elterninitiativen in Büchereien darüber aufgeklärt hat und Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Das machen wir jetzt schon seit längerem nicht mehr. Was wir tragen, sind unterschiedliche Strümpfe, ne, Tobias? Also Zeichen ist, ne?
Das finde ich auch eine total schöne Geschichte. Darüber bin ich, glaube ich, darauf aufmerksam geworden, dass ich irgendwo in den sozialen Medien verschiedenfarbene oder verschiedene Strümpfe, Socken an dem Tag gesehen habe und dann geguckt habe, ach, was ist das denn? Und dann guckt man nochmal genauer hin. Das ist also einfach ein tolles Zeichen, was wirklich Sichtbarkeit schafft. Und das werde ich mir auch vornehmen, auf jeden Fall, weil ich auch ganz viele bunte Socken habe. Und dann kann man die auch mal verschieden zur Schau tragen, ja. Sozusagen. Und ich glaube, das fällt auch auf, tatsächlich. Also ist das Ritual quasi, was ihr an dem Tag auch macht, dass ihr unterschiedlich farbene Socken selber tragt?
Ja.
Genau.
Ja.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, das war wichtiger in der Zeit, als ihr selber auch darauf aufmerksam gemacht habt, mit Elterninitiativen und so weiter. Magst du da noch ein bisschen drüber erzählen, was ihr da so gemacht habt, um dieses Thema weiter nach vorne zu tragen? Das ist ja auch eine tolle Unterstützung für andere Familien, wenn man gemeinsam Dinge nach vorne bringt.
Ja, damit hat damals auch gelebt, ne? Mhm. Also wir hatten eine Elterninitiative in Datteln, die wir gegründet haben mit 7 Familien und haben Ausstellungen über Down-Syndrom gemacht. Wir haben Ausstellungen besucht. Wir haben Informationsbroschüren zusammengefasst. Da war das Internet ja auch noch nicht so greifbar für alle und auch noch gar nicht so im Rennen, sag ich mal so, Informationsmappen und haben dann Familien besucht, die ein junges Baby mit Down-Syndrom geboren haben oder wo die Frage war, Abtreibung ja oder nein. Dann hatten wir eine weitere Elterngruppe hier im Kreis Coesfeld, wo wirklich 8, 9 Kinder mit Down-Syndrom alle aus dem Kreis Coesfeld regelmäßig zusammen gespielt haben. Und da haben wir auch viel voneinander gelernt, gegenseitig. Auch die Unterschiedlichkeit, nicht nur Down-Menschen, normale Menschen Down-Syndrom, sondern auch wie unterschiedlich die einzelnen Personen mit Down-Syndrom sind.
Das ist ja eine ganz große Bandbreite, habe ich auch irgendwie in der Vorbereitung gelesen. Ne? Das geht ja, sind genauso individuell wie wir anderen auch. Also ja. Ne, es sind genauso individuelle Persönlichkeiten und in ihrer Ausprägung genau wie wir.
Ja. Genau. Und dann hat man auch mitbekommen, dass manche Eltern eben für die eine oder anderen Unterstützungstherapien, die man machen kann, jetzt kein Interesse hatten und selber hatte man Interesse. Dann wiederum war es aber so, dass auch alle Eltern unterschiedlich entscheiden, was sie versuchen, ihrem Kind mitzugeben oder wie sie den Weg gehen. Und das ist auch gut so, weil jede Familie hat unterschiedliche Kapazitäten und damit lebt eben, wie bei anderen Menschen auch das, oder bei anderen Kindern auch, das Aufwachsen.
Wie ist der Kontakt zu diesen anderen Familien zustande gekommen? Also woher wusstet ihr, wo Familien sind, die auch ein Kind mit Down-Syndrom haben?
Wir sind über die Frühförderstelle zusammengekommen. Okay. Mhm. Also wenn man ein Kind mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung bekommt, dann kann man sich ja an Unterstützung von der Frühförderstelle bekommen. Da haben wir uns gemeldet. Und da ist dann die Frühförderstelle damals so, ich sag mal, toll gewesen und hat aus dem Kreis Coesfeld eine ganze Gruppe zusammengebündelt. Und wir sind, bis alle 18 waren, quasi auch mit den Geschwisterkindern groß geworden. Ne? Wir haben viele Sonntage zusammen mit Geschwisterkindern, Familien in Turnhallen verbracht, auch so eine richtige Gemeinschaft entstanden. Viele davon sind auch jetzt noch eng im Kontakt über gemeinsames Wohnen in Wohnheimen oder gemeinsames Arbeiten in Werkstätten. Da ist Tobias, du bist da jetzt nicht ganz so viel mit im Kontakt, dadurch, dass du beruflich einfach einen anderen Weg gegangen bist.
Und nicht in der Werkstatt arbeitest, sondern selbstständig in einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeitest, ne? Ja.
Es gibt noch eine Gruppe, wo du die oft triffst. Magst du davon noch erzählen?
Ja, also hier in Lüttenhausen gibt es ein Arbeitskreis Inklusion. Da wird besprochen, was Innenstadt für Hindernisse für Menschen mit einer Behinderung gibt, wie man die beheben kann. Da hat sich in mehrere Arbeitskreise gebildet und in einem bin ich drin. So, Mobilität, Bauen und Wohnen. Da sind die meisten Barrieren nämlich, dass man die behebt.
Ja, auch ein ganz wichtiges Thema im Stadtbild, ne? Also ja. im Stadtrat und im Stadtbild. Genau. Das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage gewesen. Habt ihr da noch Kontakt? Seid ihr noch in Kontakt mit den Familien? Aber teilweise. Das heißt, hattest du ja im Prinzip gerade schon beantwortet. Jetzt habe ich als nächste Frage hier noch stehen und was ich auch ganz wichtig finde. Was sollten Menschen über das Leben mit Down-Syndrom unbedingt wissen? Gibt es da irgendwas, was eben Menschen, die da von dem Thema nicht betroffen sind oder keine Berührungspunkte damit haben, einfach wissen sollten?
Ja, da würde ich sagen, was wichtig ist, ist, dass sie einfach genauso unterschiedlich und individuell sind wie alle anderen Menschen auch. Dass nicht jeder, ich sag mal, die gleichen Einschränkungen hat oder nicht jeder den gleichen Tick hat oder nicht jeder die gleichen Schwierigkeiten hat. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und Berührungsängste, ja, braucht man, glaube ich, nicht haben. Also würde ich jetzt mal so sagen. Es gibt viele Personen mit Down-Syndrom, die ganz, ganz offen sind, die auch andere Personen schnell in den Arm nehmen oder so die körperlichen Grenzen für andere manchmal überschreiten. Das ist vielleicht auch das eine oder andere, was den manchmal erschreckt. Aber das ist lieb gemeint, sag ich jetzt mal so. Ne? Also so kann ich es immer nur, oder nehme ich es wahr. Wobei wir damals versucht haben, es bei Tobias zu stoppen oder eben ihn versucht haben, so die Normalität so normal wie möglich zu halten auch. Und das in den Arm nehmen ist als Kind, wenn die klein sind, ist das niedlich, aber als Erwachsener zu Erwachsenen ist es schwierig. Aber da mag ich jetzt auch nicht sagen, dass es auf alle Fälle möglich ist, bei jedem zu einem bestimmten Erziehungspunkt zu stoppen. Also das möchte ich mir gar nicht herausnehmen. Ich weiß nur, dass es uns damals wichtig war, dass die Grenzen, so die körperlichen Grenzen, auch irgendwie für den anderen gegenüber eingehalten werden.
Ja, das ist nochmal ein ganz spannender Hinweis. Und ich habe jetzt gerade so gedacht, da gucken wir aber dann auch schon wieder aus unserer, in Anführungszeichen, normalen gesellschaftlichen Brille drauf. Ne? Genau, also das ist halt so. Eben, genau. Und da den richtigen Mittelweg zu finden, das ist wahrscheinlich die große Herausforderung. Ne?
Ja,
aber das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Danke dafür. Du hast jetzt vorhin schon mal gesagt, Marie-Therese, du wünschst dir, dass die Menschen mit Behinderungen auch in unserer Welt einfach sichtbarer und normaler werden. Gibt es darüber hinaus noch was du dir für die Zukunft wünscht, auch vielleicht im Bereich Inklusion, was du da noch unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
Ja, also ich würde mir wünschen, dass man jetzt Menschen mit Down-Syndrom oder auch Menschen mit anderen Behinderungen auch ganz normal als Verkäuferin antrifft oder als Helferin beim, ich sag jetzt mal, Friseur oder Helferin auch beim Arzt oder im Krankenhaus den Weg begleitet oder so. Also, dass diese Normalität für einen Menschen, eine behinderte Person zu treffen, zur Normalität wird und nicht nur gefordert wird oder vorgeschlagen wird von einer Bundesteilhabegesetz, sondern auch gelebt wird, so will ich sagen. Und ja, da ist es jetzt natürlich auch die Aufforderung an weitere Unternehmen oder Geschäfte oder öffentliche Einrichtungen inklusive Arbeitsplätze einzurichten. Es war diese Woche auch die Messe Inklusion LWL in Dortmund und die findet alle 3 Jahre statt. Da haben sich auch viele Unternehmen vorgestellt, aber es sind auch viele Inklusionsunternehmen, die dann wieder Inklusions oder Betrieb sind, wo dann mehrere Behinderte zusammenarbeiten, die machen einen total tollen Job. Aber ich würde mir das auch wünschen, so einfach hier im Geschäft.
Mhm.
Das wäre so, ja.
Das ist deine Wunschvorstellung.
Das ist deine Wunschvorstellung.
Dann drücken wir mal die Daumen und geben das als Appell wirklich weiter, dass das einfach auch weitergetragen wird. Das ist ja ein Thema, was nach meinem Gefühl in den letzten Jahren schon zugenommen hat, also auch eben dieses Thema Inklusion. Aber du hast völlig recht, dass es jetzt wirklich in unserem Alltag, im Geschäft, im Supermarkt schon überall gelebt wird. Da sind wir noch weit von entfernt. Das würde ich zustimmen. Jetzt hat Tobias den Weg ja geschafft, selbstständig arbeitender in der Landwirtschaft und auch mit großem Erfolg, wie du schon gesagt hast. Wünschst du dir noch was persönlich für dich, für deine Zukunft oder dass du selber auch noch einen Wunsch hast, den du einfach noch mitteilen möchtest?
Also konkrete wünsche ich mir auf jeden Fall, dass noch ein bisschen von der Politik paar Gesetze umgeschrieben werden. Zum einen sind Menschen mit Behinderung auf jeden Fall auch Arbeitskräfte. Da ist mein Wunsch, dass die auch in der Arbeitslosenstatistik, die ja herrlich veröffentlicht wird, dass sie da auch mit aufgeführt werden, weil so hat man dann ein ziemliches Bild, was auch wirklich an Arbeitskräfte in Deutschland, ob Menschen mit Behinderung oder auch ohne, sichtbar wird, wie es wirklich um die Arbeitslosenzahlen wie wirklich steht.
Ja, das ist auch nochmal ein guter Appell, den wir gut an den Schluss noch stellen können. Danke dafür. Ich bedanke mich bei euch beiden, wenn ihr nicht noch was habt, was ihr noch unbedingt loswerden möchtet. Aber ich glaube, das hattest du ja gerade nochmal gesagt. Ich finde, das nehme ich jetzt wirklich aus diesem Podcast mit, dass es einfach ein Stück weit Normalität wird und auch alle Menschen, wie sie in unserer Gesellschaft vorkommen, auch in unserem täglichen Leben sichtbar sind.
Ja, das wäre top.
Genau.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke, dass ihr dabei wart und alles Gute wünsche ich euch.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.